Allein deine Gnade genügt, haben wir gerade gesungen und genauso heißt auch dieser Predigt heute. Lass mir an deiner Gnade genügen. Und den Predigttext, den ich für heute rausgesucht habe, stammt aus dem zweiten Brief der Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Kennen wir wahrscheinlich alle oder viele haben den zumindest schon mal gehört. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und um diesen Ausspruch herum gehört eine ganz bestimmte Geschichte, die aus den Versen vorher und nachher zu erahnen ist. Gott hat mir dies versichert, schreibt daraufhin Paulus, als ich angeprangert wurde. Aus purer Gnade lasse ich meine Kraft in deiner Schwachheit zum Ziel kommen. Vorab zu diesem Vers noch, ich habe ihn schon oft gehört und eigentlich immer nur die zweite Hälfte gehört. Und dabei gab es immer so einen Unterton, also dieses, ich bin in den Schwachen mächtig, dieser Unterton. Nicht wahr? Du schwächelst doch ein wenig, lieber Bruder. Wenn du es nur zugibst, wird Gott dir schon einen guten Energieschub geben. Ach Schwester, guck dir das doch mal an. Da und dort bist du gestrauchelt, aber Gott wird dich schon trimmen. Und diese bekümmerliche und bekümmernde Seelsorge habe ich für mich immer abgelehnt. Und wenn nicht, dann hat sie auch bei mir nicht gewirkt. Vermutlich, weil Gott ganz anders handelt und ganz anders eingestellt ist. Weil Gnade bei Gott etwas Befreiendes und nicht etwas Gönnerhaftes ist. Aus Gottes Sicht kann Schwäche nicht gespielt werden. Und weil seine Kraft unsere Schwäche durchflutet und immer wieder durchfluten will, tut er dies und damit spült er sie nicht weg. Gott gönnt uns nämlich nicht nur ein wenig Gnade, weil er uns sonst nichts gönnt und er beendet nicht unsere Schlaffheit, sondern er pflanzt in unsere Schwachheit seinen Willen ein. Gnade ist diesmal also nicht überwältigend, sondern von unten unterfütternd. Und ich versuche in dieser Predigt vier Vermutungen nachzugehen, wie genau das gehen kann, wie das mit der Gnade gehen kann und mit dieser verliehenden Kraft in dieser Schwachheit. Vier Vermutungen, die das festhalten. Aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Aus seiner Schöpfergnade, aus seiner Rettergnade und aus seiner Begabungsgnade. Vier Vermutungen, die dem freien Lauf geben, seine Kraft drängt mitsamt meiner Schwachheit ins große Finale ein. Und diese vier Vermutungen betreffen den Umgang Gottes mit der Zeit, sein kommendes Reich als Fernziel, unsere Einbettung in das Christusereignis und sein Umgang mit unserem Kind Gottes sein. Doch bevor wir uns diese vier Vermutungen anschauen, gucken wir uns nochmal in die Situation von Paulus hinein. Paulus hat in Korinth ganz, ganz viele mächtige Gegner, die eine selbstgepflegte Frömmigkeit leben und einen robusten Umgang mit ihrem Gott haben, mit ihrem Gott haben. Und Paulus fühlte sich denen unterlegen, gerade weil er sich ja immer nur auf Christus, auf sein schändliches Kreuz und sein leeres Grab gründen konnte. Auch in Athen lachten alle über diese Botschaft, denn ein Gott, der an eigener Leidenschaft zugrunde geht, dem fehlt die emotionale Distanz anständiger Götter. Und ein Gott, der stirbt, hat seine Berufung verfehlt. Für die Griechen war die Christusbotschaft eine belustigende Torheit und ein großes Ärgernis. Doch Paulus hielt sich nicht zurück, sondern er bekannte, Gottes Gnade genügt, mit der er die Schwachen unterfüttert. Und deswegen beginnt Paulus dieses Kapitel aus dem Predigtvers mit einer Überraschung. Er sagt im Vers 1, gerühmt muss werden, oh ja, auch wenn es euch gegenüber nichts nützt, will ich nochmal bei Christus beginnen. Und dann fetzt er sich mit den Leuten, die mit unglaublichen Sachen prahlen und daherkommen. Einer behauptet, er wäre jahrelang außerhalb seines Körpers gewesen als Geistwesen. Ein anderer verkauft Reiseberichte von seiner Reise in den dritten Himmel. Wieder andere behaupten stocksteif, dass ihr Aufenthalt im Paradies schon hinter ihnen läge. Andere luden zu Grillpartys ein, bei denen göttergeweihtes Fleisch von der Tempelmetzgerei gegrillt wurde und prahlten mit dieser großen Freizügigkeit. Andere bliesen sich auf wie Nebengötter und paktierten sozusagen jeden Wochentag mit einem anderen Götterkollegen. Dabei hatten sie alle einen gemeinsamen Nenner. Sie hielten sich für Siegertypen, für begnadete Siegertypen, die alle Stärken und Freiheiten und alle Cleverness in sich vereinigt hatten, inklusive ein paar schwache Momente, das versteht sich von selbst. Sie waren sich sicher, dass sie zu den Belohnten gehörten. Sie fühlten sich durch Gottes Kraft ergänzt. Und das ließen sie sich gnädig gefallen. Gott hatte ihnen eben höhere Weihen und Offenbarungen geschenkt, als Beweis ihrer Überlegenheit gegenüber den kleineren Geistern, die sich noch mit Tagzeitgebeten und körperlichen Reinheitsgeboten herumschlugen. Oh, wie peinlich, denkt sich Paulus wahrscheinlich. Vermutlich hat mich Gott vor diesen religiösen Weltraumspaziergängen bewahren wollen, als er mir die epileptischen Anfälle, das Zölibat und andere biografische Katastrophen verpasste. Paulus sagt, ich kann und werde nicht prahlen, vor Gott nicht und vor der Gemeinde nicht und auch nicht in der Öffentlichkeit, dass ich Weltmeister in der Geboteerfüllung sei. Ich setze dazu zu 100% auf die pure Gnade meines Herrn Jesus Christus. Das gibt mir zwar keinen Reisegutschein ins Esoterische, wenn ich seine Ertüchtigungen in mir verhindere, aber er sagt mir gerade dann, wenn ich im Grundsatz scheitere, du, meine Gnade genügt, weil meine Kraft in dir Schwachem mächtig ist. Lasst uns also gegen unsere eigene Überheblichkeit mit Paulus' Vermutungen anstellen, wie Gott uns beim Eingeständnis unserer eigenen Unkraft dennoch durchdringt mit seiner Zielkraft. Seine Gnade genügt uns ja, weil seine Kraft in uns Schwachen mächtig bleibt. Vermutung 1. Gottes Gnade genügt, denn seine Zeit ist in uns Schwachen mächtig. Unsere Zeit ist zerhackt und zerhackt uns. Unsere Zeit ist monoton und präzise. Unsere Zeit ist gnadenlos und ziellos. Unsere Zeit zerfällt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gott aber kann Zeit entstehen lassen. Seine Gnade verändert die Zeit, dehnt sie und hebt den Augenblick hervor. Gottes Zeit ist Gnadenzeit, Zeit der Entlassung und Befreiung, Zeit der Bewährung und Erfüllung. Die Zeit kehrt in ihm zurück. Gott bindet unsere Vergangenheiten an sein Kreuz und sendet uns von dort in die neue Zeit. Seine Ewigkeit füllt unsere Zeiteinheiten. Er schenkt uns Sterben und Geburt als seine Zeitzeichen. Also ist Gottes Zeit für uns seine Kraft in uns. Seine Gnade hilft unserer Schwachheit zeitgemäß. Für uns ist Umkehr der beste Zeitvertreib. Buße die höchste Zeit und unser Ja zu seinem Ja die eigentliche Hochzeit. Heute ist der Tag des Heils. Das predigen wir mit unseren Taten und unserer Gemeinschaft zur Zeit und auch zur Unzeit. So ist und bleibt Gott mit seiner Zeitgnade in unserer Schwäche wirkungsvoll. Vermutung 2. Gottes Gnade genügt, denn sein kommendes Reich verleiht uns Schwachen Kraft. Unsere Ziele sind zu knapp und machen uns oft atemlos. Unsere Ziele sind gnadenlos und erschöpfen viel zu viele unserer Lebensgrundlagen. Unsere aktuellen Ziele heben oft unsere vorherigen Ziele wieder auf. Unsere Ziele gehen zu wenig in die Breite. Gottes Ziel aber greift weit und breit, und das ist typisch für seine Gnade. Er flickschustert nicht an unseren kleinen Zielen herum, sondern bündelt sie zusammen auf sein großes Ziel hin. Er stellt es in die Zukunft und verankert es durch seine Verheißung in unsere Gegenwart. Sein Reich kommt uns reichlich entgegen. Also ist sein Reich eine neue Kraft in unserer Kleinkrämerei. Seine Gnade schenkt uns eine ganz neue Reichweite, die wir unserer Schlaffheit nicht bisher zutrauten. Wir lassen unsere Lebensbereiche aufgehen in seinem kommenden Reich. Gottes kommendes Reich hat heute schon eine weitreichende Konsequenz. Das ist Gnade und so lautet unser Gebet immer wieder. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Maranatha, Herr, komme bald. Das macht Gottes Gnade so erwartungsreich. Vermutung 3. Gottes Gnade genügt, denn sein Christus unterfüttert unsere Schwächen. Sein Christus unterfüttert unsere Schwächen. Unsere Stärken machen uns manchmal rücksichtslos und entpuppen sich oft auch als Schwächen. Die Schwachen überlisten sich gegenseitig und nutzen ihre Mehrheiten. Wir werden ausgenutzt und nutzen andere aus. Und gerade wenn wir helfen wollen, sind wir in Punkten Stärken und Schwächen besonders ungeklärt. Und wenn uns geholfen werden könnte, bleiben wir wankelmütig. Es ist Sünde, wenn wir unsere Stärken und Schwächen nicht ausgesöhnt bekommen. Gott aber verbessert uns nicht. Seine Gnade ist kein Denkmalschutzprogramm für unsere eigenen Ruinen. Er rettet uns nicht durch uns selbst, er rettet uns nur durch Jesus Christus, durch dessen stellvertretendes Leiden und Sterben und durch dessen vorauseilende Auferstehung. Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt, als er das Opfer des Jesus am Kreuz annahm. So versöhnte Gott seine Liebe mit seinem Zorn. Was für ein Vorbild für uns. Und der vielleicht bekannteste Ausspruch zum Thema Gnade lautet manchmal, vielleicht kennt ihr den oder kennt ihr bestimmt, Gnade vor Recht. Da hat jemand eine Verfehlung begangen, für die er zum Beispiel eine Kündigung bekommen würde. Aber der Chef sagt, wir wollen noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Vielleicht würden wir uns gut fühlen, wenn uns das passieren würde. Vielleicht wäre da aber auch wieder dieses Ohnmachts- und Abhängigkeitsgefühl, das ganz vielen Menschen so unangenehm ist und das uns gegenüber der Gnade so skeptisch macht. Die meisten wollen sich lieber so verhalten, dass sie gar nicht erst auf Gnade angewiesen sind. Und in der Regel wird auch diese Gnade Gottes, wie sie uns in der Bibel beschrieben wird, nach diesem Motto ausgelegt. Gnade vor Recht. Der Mensch ist ein Sünder und Gott vergibt ihn. Er lässt Gnade vor Recht ergehen. Und es gibt einige Stellen in der Bibel, die man so deuten kann. Zum Beispiel die Gnade für Ninive im Jonabuch. Der weitaus wichtigere Aspekt ist aber, dass die Gnade mit dem Recht oder durch das Recht kommt. Gott ist im Alten Testament ein Gott der Gnade und der Liebe. Aber er ist auch konsequent. Er führt an seinem Volk das Gericht, das die Propheten angekündigt hatten, auch durch. Die Gnade liegt immer im Neuanfang. In Gottes Bereitschaft, sein Volk im Gericht nicht loszulassen, sondern immer und immer wieder einen Neuanfang mit den Menschen zu wagen. Die Theologen sagen manchmal, das Heil, die Gnade, kommt durch das Gericht hindurch. Das Heil, die Gnade, kommt durch das Gericht hindurch. Und ist das im Neuen Testament anders? Nein. Auch und gerade im Neuen Testament kommt die Gnade durch das Gericht hindurch. Paulus drückt das auch im 2. Korintherbrief aus, indem er schreibt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus trägt das Gericht selbst und er nimmt uns mit hindurch durch das, was er erleiden musste. Er erträgt es alleine. Er trägt es stellvertretend für dich, für mich und für alle Welt. Das Heil, die Gnade kommt durch das Gericht durch. Und das war auch schon bei Jesaja angekündigt. Da steht, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also ist das Christusgeschehen, das Sterben, das Leiden Jesu und die Auferstehung, die neue Kraft in unserer Schwachheit. Das Kreuz als hölzerner Gegenstand wirkt wie ein Orientierungspfosten im Wackelpudding unserer Stärken und Schwächen. Das Kreuz als hölzerner Gegenstand wirkt wie ein Orientierungspfosten im Wackelpudding unserer Stärken und Schwächen. Und das leere Grab entpuppt sich für jeden von uns als eine Lernstube für den Verzicht auf alle Gewaltansprüche und alle vorgespielte Hilflosigkeit. Christus, Jesus Christus, hat alle Schwächen ertragen, um den Weg freizumachen für Gottes Gnadenkräfte. Durch die Auferstehung macht uns Christus tüchtig zu allerlei guten Werken. Und das macht seine Gnade so folgenreich. Die vierte Vermutung. Gottes Gnade genügt. Kindsein in ihm ist die Aussöhnung unserer Kraft und Schwäche. Kindsein in ihm ist die Aussöhnung unserer Kraft und Schwäche. Unsere familiäre Kindheit liegt uns manchmal oft quer. Und sie entstand vor unserer Erinnerungsfähigkeit. Wir verheddern uns oft in unserer Prägung. Unsere Kindheit können wir nicht mehr beeinflussen. Jeder Versuch dazu bringt uns in Kollision mit unseren Eltern. Unsere glaubensmäßige Kindheit bringt uns in Verlegenheit. Können und sollen wir uns davon überhaupt abwenden? Wir verfallen biografisch, seelisch und vor Gott oft vom Kindlichsein ins Kindischsein. Und Gottes Angebot der Gnade dagegen ist, dass er uns eine neue Kindschaft anbietet. Er stellt uns aller Welt bei unserer Taufe vor als das Adoptivkind seiner Liebe und seiner Gnade. Wir sind durch die Taufe Söhne und Töchter seines Wohlgefallens geworden. Wir sind Kinder des Lichts, wir sind Kinder seines Lichts. Wir bleiben Kinder Gottes für die Zeit und Ewigkeit und rufen ihn gemeinsam als unseren Vater an. Also ist es eine Gnade Gottes, dass er uns in seine Kindschaft beruft und uns nebenbei auch stark macht. Die Kraft der Kindschaft in Gott wiegt alle Schwächen unserer eigenen Kindheit auf. Selbst vielleicht Übergriffe unserer Eltern können wir Gottes Neutralität anvertrauen. Andererseits verdanken wir unseren biologischen Eltern viele, viele Anstiftungen zum Selbstvertrauen. Das mündet gut in eine selbstbewusste Nachfolge Jesu Christi. Kinder Gottes zu sein, das prägt unsere Ortsgemeinde als neue Familie, die die biografische ja nicht ausblendet, sondern in ein neues Licht taucht. Und noch etwas, und das ist was ganz Besonderes. Wir dürfen Väter und Mütter im Glauben werden, also Geburtshelfer neuen Glaubens werden, der nachwächst und reift. Das macht seine Gnade so entwicklungsreich. Und die Fortsetzung von Paulus' Predigt über die Gnade ist ziemlich merkwürdig in diesem Kapitel. Eigentlich würde man ja erwarten, dass er das Leben als Christ in ganz hohen Tönen preist, wie toll doch alles ist. Es muss wunderbar sein, mit Gott in der Gemeinschaft zu leben. Doch Paulus erzählt von seinem Dienst als Apostel. Und da gibt es nichts von Glanz und Gloria zu berichten. Trübsal, Not, Angst, Schläge, Gefängnis, Verfolgung. Sind wir im falschen Film? Sieht so ein Leben in der Gnade Gottes aus? Nein. Paulus schreibt keine Erfolgsgeschichte. Er verschweigt nicht, dass Gottes Gnade keine Garantie für Glück ist. Aber Paulus zählt nicht nur auf, was er alles zu tragen hat, sondern er sagt auch, wie er alles aushalten kann. In Geduld, in Freundlichkeit, in der Kraft des Heiligen Geistes. Paulus muss die Schwierigkeiten seines Lebens nicht auf die eigenen Schultern laden. Er braucht nicht zu verzweifeln, wenn scheinbar alles schief läuft. Denn er kann sich mit den Augen Gottes sehen. Er spürt die Gnade, die stärker ist als Not und Leid. Und so kann er sagen, ich erlebe Kummer und bin doch fröhlich. Ich bin arm und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Nichts kann unser Leben sinnlos machen, wenn wir mit Christus verbunden sind. Was wir erleben, ist kein blindes Schicksal oder ein dummer Zufall, sondern unser Leben steht unter der Gnade Gottes. Wir sind gehalten in seiner guten Hand. Und das ist Grund zur Freude. Und das gibt Zuversicht für den Weg, der vor uns liegt. Gott schenkt uns, was wir vor allem anderen brauchen, seine Gnade. Also, Gottes Gnade genügt, denn seine Zeit ist in uns Schwachen mächtig. Gottes Gnade genügt, denn sein kommendes Reich verleiht uns Schwachen Kraft. Gottes Gnade genügt, denn sein Christus unterfüttert unsere Schwächen. Gottes Gnade genügt, Kind sein in ihm ist die Aussöhnung unserer Kraft und Schwäche. Amen.